wäre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer eine neue Woche mit den Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Mit dabei, Bernd Schwiegerath.
Tag, Herr Fetzer, ich bin absolut erschüttert, muss ich sagen. Wie man wirklich eine Nationalhymne ausbuhen kann, das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich bin seit Tagen völlig neben mir, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Es ist so eine Respektlosigkeit. Und ich finde, es ist ja völlig okay, wenn man einfach mal sagt, wir annektieren ein anderes Land und kommen zu uns. Aber dann im Gegenzug die Hymne ausbuhen, ich finde, da geht's echt zu weit. Also so weit geht's. Erschütternd, absolut erschütternd, muss ich sagen.
Ich dachte eigentlich, du sagst irgendwas wie, wenn ich dich am Montag in der Früh schon sehe, dann in den ersten 9 Sekunden könnte ich dir schon wieder 3-mal eine reinhauen.
Wäre auch möglich, ja.
Ja.
Du musst dir die Gedankenwelt dieser Leute vorstellen. Sie finden es okay, wenn man einfach mal jetzt so Expansionspläne hat und irgendwelche imperialistische Scheiße labert und irgendwie sagt, ja klar, kommt zu uns und ohne uns könnt ihr eh nichts, ihr seid eh ein Scheißland und wir werden euch quasi eingliedern bei uns. Das ist okay, es ist doch völlig okay, wenn sich Leute mit blanker Hand mehrmals auf die Fresse hauen, aber wenn jemand sagt, da ist eine Hymne und da mache ich mal kurz Buh, das geht nun wirklich zu weit. Also das ist wirklich eine absolute Unverschämtheit.
Ich war ja, als ich in Bremerhaven war zur Olympia-Qualifikation, war ich ja im Auswanderer. Haus, was ja gleichzeitig dann auch wieder das Thema Einwanderung und Migration thematisiert, was super interessant ist. Also übrigens
ich wollte auch immer mal hin. Ja.
Ja, in den 80er Jahren übrigens waren die Spiegeltitel genau gleich wie jetzt. Ja, Gefahr durch Migration, durch Einwanderung.
Ja, das Boot ist voll, der ganze rechte Quatsch.
Genau,
ne?
Also in jedem Jahrzehnt das Gleiche eigentlich. Aber da habe ich mir auch da war die amerikanische Flagge auch gehangen und ich habe dann mal nachgezählt, ob überhaupt noch einen Stern Platz hat und da hat er gar keinen Stern mehr Platz. Also insofern, was soll das Gequatsche überhaupt? Das geht gar nicht.
Ja, ich glaube, das kannst du mit Paintbrush ganz einfach machen. Kannst du so markieren und ein bisschen kleiner ziehen. Dann passt das, glaube ich.
Sollen wir mit den Vornäschens anfangen in den Tops und Flops?
Ja, weil das sind ja gleich 5 Tops und 5 Flops in einem. Ne? Also fangen wir erstmal grundsätzlich mit dem Top an, das USA Kanada gespielt hat, ist erstmal großartig. Und dieses erste Drittel, ich habe es natürlich geguckt und ich habe seitdem darüber nachgedacht, ob ich jemals ein intensiveres, schnelleres, besseres Eishockeyspiel gesehen habe als dieses im ersten Drittel. Und ich glaube nicht. Also klar, gab es auch schon großartige Playoff-Spiele. Erinnern wir uns das vor ein paar Jahren mal da irgendwie Philadelphia gegen Pittsburgh, war doch auch irgendwie so ein Spiel, wo, glaube ich, erst dritten schon 5, 6, 7 Tore gefallen sind oder sowas. Das ging auch hin und her und ständig passierte was Neues, wo man gar nicht mehr hinterherkam. Aber dieses Spiel mit dieses ja auch so aufgeladene Spiel, auch jenseits vom Sport und dann dieses erste Drittel, Wahnsinn. Also es war klar, dass das Spiel dann nicht die nächsten beiden Drittel auch so weitergeht, weil es einfach zu krass war. Aber wow, so ein Eishockey-Spiel habe ich wirklich, glaube ich, noch nie gesehen.
Ja, schon ein überraschendes Ergebnis, oder? Also ich dachte schon, Kanada ist Favorit. War da vor allem der Torwart ausschlaggebend oder was war der Unterschied aus deiner Sicht?
Also auch, ja, weil ich finde das 1-1, das wäre dann mal erstmal ein Flop, geht klar auf Binnigens Kappe. Und wenn das 1-1 nicht fällt und die Kanadier mit einer 1-0-Führung in die erste Pause gehen, läuft das Spiel vielleicht auch anders. Und ich fand jetzt auch grundsätzlich nicht, dass die Amerikaner besser waren, ne? Weil die haben dann halt das 2-1 gemacht. Auch in der Phase, wo Kanada dann besser war, fand ich im zweiten Drittel durch den Konter, durch Dylan Larkin. Und dann haben sie sich halt ganz gut hinten reingestellt. Was sie natürlich überragend gemacht haben, war, wie sie am Ende die Räume eng gemacht haben. Da fand ich Kanada, das wäre dann wieder auch ein Flop, ein bisschen ideenlos. Eigentlich war es immer nur so, der Puck wird zurückgelehnt und meistens versucht es McDavid oder auch mal McKinn oder auch mal Brett Marchand oder sowas versuchen, irgendwie so Einzelaktionen. Aber da hat mir bei Kanada ein Stück weit das Zusammenspiel gefehlt und die Amerikaner haben es einfach überragend verteidigt. Also das wäre dann wieder ein Top.
Was war mit den Fights? Vor allem, es war ja tatsächlich, sie haben da danach auch eingestanden, die Tkachuk-Brüder, das haben sie sich vorher überlegt. Also klar, da muss jetzt erstmal die Fäuste fliegen, müssen die Handschuhe fallen. Der erste Vergleich dieser beiden Mannschaften, wirklich best on best, seit Jahren, seit einem Jahrzehnt, ja, also oder fast im Jahrzehnt. Ja, und dann ist das Erste, was dann vielleicht auch Zuschauer, die zum ersten Mal da reinschalten, zu sehen bekommen, dass sich da ja, 6, 7, 8 Leute prügeln. Also, was ist falsch in dieser Sportart? Und du sagst, das ist einfach, also es geht mit dem Ausbuhen der Nationalhymne los, ja, und dann geht der Stellvertreterkrieg geht dann gleich in die nächste Runde mit dem Faustkampf in den ersten Sekunden.
Ja, ich glaube trotzdem, dass viele Leute das gut finden. Also du hast ja natürlich auch im Publikum gemerkt, wie es abgefeiert wurde. Dann natürlich, wie es in den Medien gefeiert wurde. Wobei ich ja auch, wie wir auch in den Best of Seven geschrieben haben, also was da medienmäßig abgeht in Nordamerika, ist für mich fast eine Schande, muss ich sagen. Das hat ja nichts mehr mit Journalismus zu tun. Da wird ja nur noch abgefeiert. Alles, was passiert, ist großartig und nur noch Superlative. Das geht mir unfassbar auf die Nerven. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich sag mal so, wenn ein Spiel so aufgeladen ist, erstmal rein sportlich, ne? Nach dem Motto, das ist die goldene Ami-Generation und die wird jetzt den Kanadiern mal zeigen, wie es läuft und endlich dürfen wir. Und dann kommt natürlich noch die politische Komponente hinzu und sowas. Dass es da vielleicht am Anfang mal einen Fight gibt, kann sogar ich akzeptieren, obwohl ihr ja wisst, wie ich zu Fight stehe. Aber dass es dann 3 in 9 Sekunden gibt, fand ich einfach lächerlich. Und es ist auch meiner Meinung nach kein gutes Bild, was der Sport da abgibt. Und dass sich jetzt alle so feiern, oh, da haben irgendwelche Leute eingeschaltet, weil die das über Social Media gesehen haben, die sonst nie Eishockey gucken würden. Denke ich mir so, okay, das mag ja alles sein. Aber genauso viele Leute, auch übrigens in meinem direkten Umfeld, Leute, die sich nicht mehr von Eishockey sonst irgendwie faszinieren lassen, haben mir geschrieben, was passiert denn da? Was ist das? Das ist doch absurd. Und ich finde, wenn das Eishockey neue Leute ansprechen will, was es ja tun sollte, dann doch bitte über den Skill und über das Tempo und alles. Aber doch aber auch, nicht über diese Fights.
Aber auch über Härte. Und da bin ich bei einem Playoff-Spiel.
Genau,
auch das
über Härte,
kann für mich so losgehen wie ein Playoff-Spiel. Ja, also es geht ja um was. Ne? Es geht natürlich jetzt, es ist natürlich trotzdem ein Einladungsturnier, dürfen wir nicht vergessen. Ja, aber es geht natürlich schon um diesen Vergleich, wieder mal Best on Best, zwischen den beiden Nationen, die sagen, sie sind die Besten im Eishockey. Ja, das ist also ja. Selbstverständnis. Aber in den Playoffs in der NHL geht dann das erste Mal die Scheibe tief und dann kracht's halt in der Bande. Dann fliegt halt der erste Check. Von mir aus bringst du auch die dritte oder die vierte Reihe erstmal beim ersten Bulli. Und dann kommt vielleicht der erste Schuss aufs Tor. Und dann gehst du halt hinterher und dann gibt's ja so ein kleines Scrum und vielleicht ein bisschen Geschubse und ein paar böse Worte. Okay. Aber halt dann von Anfang an zu sagen, okay, hey, jetzt geht's los. Jetzt spielen wir Eishockey. Okay, erstmal Handschuhe weg. Erstmal Schlägerei. Und dann geht's irgendwie 5 Minuten später ja, mit dem eigenen Spiel los.
Weißt du, eine einzige kann ich ja noch irgendwie mit leben, um zu sagen, komm, hier ist so viel Tension in der Bude. Die muss jetzt irgendwie mal runtergekühlt werden und obwohl natürlich der Fight einerseits alles aufheizt, ist er auch andererseits ja auch immer so ein Abschluss von irgendetwas. Aber 3 sofort, Wahnsinn. Aber wo du die Checks ansprichst, das fand ich natürlich schwer beeindruckend. In der Übertragung da bei Sportsnet haben sie gesagt, dass im ersten Drittel gab es 31 Checks und was in Nordamerika oder vor allem in der NHL als Check gewertet wird, ist ja nicht so ein kleiner Check an der Bande, sondern da muss es ja richtig rumpeln. Und da hat es wirklich 31 Mal richtig gerumpelt. Das war schon schwer beeindruckend.
Gibt's ja in Nordamerika gibt es ja dann so ein Messgerät überhalb von dem Glas und erst wenn das Glas bestimmt also ein paar Zentimeter, also ein paar Inches dann ausschlägt, dann wird der Check auch wirklich gezählt. Hast du das gewusst? Ja, gibt es so eine Deckenkamera und dann wird,
Ich halte das alles für möglich.
Ja, bei den Flexbanden, da siehst du doch immer, wie die schön hin und her wackeln.
Ja, da gibt es immer die schönen Bilder, wenn irgendjemand sein Bier oder sonstige Getränke da abstellt und dann hat das irgendwie auf dem Schoß. Ne? Das ist auch immer schön. Ne? Ja, was war denn noch top? Also das 1-0 von McDavid, wie er da durchfliegt. Sensationell, muss man sagen.
Ja, aber das muss doch eigentlich die erste Aktion sein, über die wir sprechen. Aber wir können es gar nicht, weil das andere, also eigentlich, wenn wir sagen, wie geil ist diese Sportart, muss das die erste Aktion sein, über die wir sprechen. Aber die geht halt, ist halt, er kommt dann erst auf 3 oder auf Platz 3 oder 4, weil eben das andere auch war.
Ja, das stimmt schon. Wobei man sagen muss, Herr McDavid hat danach auch ein bisschen es zu oft allein probiert und hat auch gerade von Charlie McAvoy ordentliche Checks kassiert. Er hat ja 2 Mal quer in der Luft gehangen. Ne? Das war schon. Und einmal übrigens, jetzt ganz anderes Thema, aber auch nur ganz kurz. Hast du gesehen bei diesem ersten Check, wo McAvoy ihn wirklich komplett aus den Socken haut, wie hoch die Schlittschuhe gehen und wie nah der Schlittschuh am Kopf von Auston Matthews war? Und erinnern wir uns, dass die alle keinen Halsschutz tragen. Ne? Da habe ich auch gedacht, Mann, ein paar Zentimeter in die falsche Richtung, dann würden wir über was ganz anderes reden.
Ja, hatten wir doch kürzlich auch wieder in der DL2 mit Dane Fox, der auch einen Schlittschuh wieder abbekommen hat. Ne? Also die liegen halt einfach quer in der Luft nach Checks und dann geht der Schlittschuh, kann ruhig auch mal bis zum Gesicht hochgehen. Also ist einfach gefährlich, klar.
Absolut. Ja, wie gesagt, Bindigen haben wir schon drüber gesprochen. Was ich cool fand, bei Kanada haben so ein bisschen das gemacht, was bei Edmonton auch passiert, nach einer Unterzahl erstmal eine absolute Top-Reihe aufstellen, die so sonst gar nicht zusammenspielt. Nämlich nach der ersten Unterzahl für Kanada spielten dann McDavid, Crosby und McKinnon zusammen in einer Reihe. Das finde ich ja geil, wenn Trainer mal so kurzfristig kurz was ändern und sagen, komm, für den einen wechselt ihr 3 jetzt mal. Ja, so auf sowas stehe ich ja.
War es das von den Tops und Flops zu den Four Nations? Dann können wir sagen, das ist alles, was in 10 Minuten da ist.
Sidney Crosby reden, Weil ich finde, Sidney Crosby hat kein gutes Spiel gemacht. War ja seine erste Niederlage, ich weiß nicht, ob überhaupt oder irgendwie nach irgendwie 26 Siegen im kanadischen Trikot.
Genau, ja, also der hatte ja 2010 oder 2014 bei den Olympischen Spielen? Ja, 2010 haben sie am Finale USA geschlagen. In der Gruppenphase haben sie verloren gegen die USA. Das war die letzte Niederlage seit dem 26 Siege.
Stimmt, 14 haben sie alles gewonnen. World Cup haben sie auch alles gewonnen, richtig. Und 15 bei der WM haben sie auch alles gewonnen, wo er mitgespielt hat in Prag damals, richtig. Ja. Aber trotzdem, er hat einen schlechten Pass gespielt, richtigen dummen Fehlpass vor dem 1-2. Also das war auch seine Schuld, muss man sagen. Ne? Grundsätzlich nochmal zu diesem Tempo, was ich wirklich beeindruckend fand, und da siehst du nochmal diese unfassbare Qualität, die die beiden Teams da haben. Da waren ja irgendwie, was wurde gesagt, 14 der Top 25 Scorer aktuell in der NHL waren da auf dem Eis. Und wie krass ist bei dem Tempo, bei der Intensität, bei den vielen Checks, wie wenig Fouls es gab, fand ich schon krass. Also klar kann man auch sagen, das eine oder andere hätte mehr gepfiffen werden müssen, auch wieder McDavid, der ja am Anfang mal richtig gelegt wurde, das was da nicht gepfiffen wurde, aber grundsätzlich spricht das natürlich auch extremst für die Qualität dieser Spieler, dass sie, obwohl da einer mit 700 km/h auf sie zukommt, dass sie dann nicht faulen müssen, um den vom Puck zu trennen.
Ja, aber du hast ja McAvoy zum Beispiel schon angesprochen, um überhaupt einen Check fahren zu können gegen McDavid, musst du ja in seiner Nähe sein, also muss das Tempo irgendwie mitgehen können. Und einerseits natürlich McDavid wieder fliegt, aber andererseits, wir haben es ja schon mal in den Playoffs zum Beispiel gesehen mit Cale Makar, der da einfach rückwärts mithält mit ihm, oder auch McAvoy, der da dran bleibt an ihm. Das zeigt dann auch wieder, wie gut schlittschuhläuferisch auch die Verteidiger zum Beispiel sind. Also nicht nur, dass die Stürmer mal anschieben und die Verteidiger kommen halt zu spät, drehen und haken dann, sondern dass sie halt einfach auch das Timing haben, Gap-Control gut ist und dann einfach dieses Speed auch mitgehen können.
Ja, ein kleiner Flop, wo du gerade Makar ansprichst. Makar und Hughes natürlich beide nicht dabei, war natürlich ein bisschen schade für dieses Spiel, dass dann die besten beiden jungen Verteidiger der Welt oder gar nicht mehr so jungen Verteidiger da nicht dabei waren. Und sonst, ja, wir haben noch gar nicht über Jack Gensel gesprochen, wieder zwei Tore gemacht, hat im ersten Spiel schon getroffen. Also ich habe ja im ersten Moment, als ich mir die Aufstellung angeguckt habe, gesagt, oh, Gensel, zweite Reihe, ja, ist natürlich ein guter Mann, ist immer in der Lage, Tore zu schießen, aber hat sich noch so im Kopf, gut, hat natürlich auch immer von Crosby profitiert die letzten Jahre und jetzt in Tampa hat er auch nicht die schlechtesten Mitspieler. Also hat er die natürlich jetzt bei den USA auch nicht. Und wie er trifft. Also ich glaube, der ist auch ein bisschen unterbewertet, oder?
Ja, aber ist das vielleicht auch der Unterschied auch dieser Teams, dass, also ich sage jetzt mal ein Abschluss, Finishing, dass da einfach die USA noch ein paar mehr Spieler hat, also jemand wie Kyle Connor zum Beispiel auch oder Jake Gensel, so klassische Torjäger einfach, die Buden halt da machen. Klar, du hast auch Reinhardt und Benedetz zum Beispiel bei den Kanadiern, aber du hast halt viele so, ja, viele Zocker auf jeden Fall bei den Kanadiern, viele technisch gute Spieler, aber so diese Torjäger hast du eher bei den USA, Austin Matthews natürlich und so weiter.
Ja, aber ich glaube nicht, dass Kanada jetzt zu wenig Leute halt wissen, wie man Puck ins Tor schießt. Der Unterschied war für mich einfach der Torwart, muss man klar sagen, auch wenn man sich Expected Goals anguckt, da war Kanada auch vorne. Ich fand einfach, obwohl Binnington auch echt ein paar gute Saves hatte, ne? So ist es nicht, aber Halibut hat das Spiel, finde ich, schon für die Amerikaner gewonnen. Ja.
Okay. Dann lass uns nach über 10 Minuten vielleicht doch mal in die DEL schauen, oder? Aber das ist halt einfach ein großes Turnier, die Four Nations. Bevor wir in die DEL, also in aufs Sportliche schauen, möchten wir als absolutes Top eigentlich an diesem Montag Le Affront, also den Markus, nochmal loben. Ich bin nicht ganz unschuldig an der Geschichte, ich habe es mir gewünscht, aber das ist ja das Geile auch. Nein, es ist ja das Geile, dass er einfach diese Wünsche dann auch einfach umsetzt. Also es gibt auf der
Zu Weihnachten kann ich ihm einfach schreiben, was ich so haben will.
Oder? Ja, genau. Ja. Wenn es irgendwie mit Zahlen zu tun hat, mit Statistiken, wenn man es irgendwie programmieren kann, kriegst du, glaube ich, alles. Ja. Leaffont.net, die DEL-Statistiken. Und jetzt gibt es ja unter den Karrierestatistiken, Markus hat zwar gesagt, das ist alles noch Beta-Version, aber das ist schon gut. Also genau das, was ich gedacht habe. Du kannst jetzt wie auf der NHL-Seite zum Beispiel nach einzelner Saison, also was war die beste Saison mit den meisten Toren von einem Spieler oder mit den meisten Assists und mit den meisten Punkten, da nochmal sortieren. Und da zum Beispiel jetzt Hannes Modis rausgefunden, nachdem er vorher 97 Mal, wie er selber geschrieben hat, geklickt hat, dass tatsächlich Ty Running der erste Eisbärenspieler ist, der die 30-Tore-Marke in der Hauptrunde knackt. Und du kannst halt dann sehen, auf welchem Platz jetzt Ty Running in der DEL-Geschichte da insgesamt steht mit diesen 30 Toren. Oder Leo Pföderl, dass der auf eine Saison hinsteuert, die es in den letzten 10 Jahren eigentlich nicht gegeben hat von den Punkten, weil er so gut unterwegs ist. Und das finde ich geil, dass du halt einfach nochmal in dieser DEL-Geschichte nochmal schauen kannst, was war eigentlich individuell die beste Saison. Auch nochmal unterteilt in Stürmer, Verteidiger zum Beispiel, Verteidiger-Tore kannst du jetzt da einfach dir auch nochmal sortieren, kannst sehen, was so Breton, Matuschkin, Balen in den letzten Jahren, die ja viel getroffen haben, was das so im Vergleich zu den allerbesten in der DL-Geschichte ausmacht. Also einfach super, absolutes Top. Vielen Dank, Markus.
Absolut, kann ich nur unterstützen. Und da sind wir doch gleich bei den Eisbären, wo du gerade so angesprochen hast. Also schon krass, wenn man überlegt, wie oft die in den vergangenen Jahren Meister waren, dass die halten nie einen 30-Tore-Mann hatten, oder? Also klar, das spricht natürlich auch für die Ausgeglichenheit immer der Teams und generell sind 30 Tore in der DEL ja deutlich seltener als zum Beispiel 50 Tore in der NHL, ne? Also ist auch klar. Aber was machen denn bitte Leo Pföderl und Ty Ronning in den letzten Wochen? Also gucken wir nur mal, ob Pföderl in der vergangenen Woche gegen Düsseldorf 4 Punkte, gegen Bremerhaven 3 Punkte, gegen Straubing wieder 4 Punkte. Macht also insgesamt mal ganz entspannte 11 Punkte in 3 Spielen und dabei 5 Tore. Und Ronning hat auch allein gegen Düsseldorf 5 Punkte gemacht und dann Bremerhaven und Straubing jeweils ein Tor. Also wie die beiden da aufzocken, und Freddy Tiffels sofort nicht vergessen in der Reihe, ne? Also was für eine überragende Reihe. Und eigentlich hat man ja immer gedacht, Föderl, Löbel, das ist so über Jahre das eingespielte Paar, die müssen immer zusammen zocken. Naja, jetzt zeigt Föderl auch, dass er es auch mit anderen überragend gut kann. Wobei man sagen kann, ist natürlich auch schön, glaube ich, mit Ty Ronning und Freddy Tiffel zusammen zu spielen. Ne?
Absolut. Für Leo Föderl jetzt die 250-Tore-Marke geknackt und eben Ronning, wie du gesagt hast, der erste Eisbär mit 30 Toren in einer Hauptrunde. Und neben Riley Sheen und Tyson Spink, der einzige aktuelle aktive Spieler, der diese Marke geknackt hat, das unterstreicht nochmal, wie schwierig das eigentlich ist, über 30 Tore zu kommen, geschweige denn über 40, wie das Riley Sheen ja damals in Bietigheim geschafft hat.
Ja, gehen wir mal zu einem Flop aus der DEL. Da kenne ich einen, der ist nicht ganz so weit von mir entfernt. Ich würde mal sagen, die Düsseldorfer EG ist der absolute Flop. Wir reden also nicht nur darüber, dass dieses Team jetzt 4 Niederlagen in Folge hat. Und die erste lassen wir nochmal raus, war ein knappes 1-2 gegen München noch vor der Pause. Aber seit der Pause stehen also 3 Spiele, 3 Niederlagen. 2-10 gegen Berlin, 3-6 in Iserlohn, 3-5 in Köln. Das macht einfach mal ganz entspannte 21 Gegentore in 3 Spielen. Und was noch viel schlimmer ist, guck dir mal die Unterzahl dieser Mannschaft an. Also das ist ja nicht mehr feierlich. Gerade am Wochenende in Iserlohn, ersten beiden Überzahlspiele, des Gegners 2 Gegentore. In Köln 3 Überzahlspiele des Gegners, 3 Gegentore. Also nur am Wochenende hat Düsseldorf 5 Gegentore in Unterzahl kassiert und war insgesamt, wenn wir jetzt nur mal die reinen Zeiten nehmen, war Düsseldorf insgesamt keine 8 Minuten in Unterzahl und kriegt da 5 Tore. Also wie willst du denn so Spiele gewinnen?
Was sagst du zum Abstiegskampf insgesamt, nachdem eben Iserlohn ja das direkte Duell jetzt gegen Düsseldorf am Freitag gewonnen hat? Am Sonntag haben dann alle verloren. Ich war in Augsburg, ich finde, die haben da einen ganz guten Eindruck gemacht gegen die Adler Mannheim. Haben wir zumindest am Freitag auch noch einen Rückstand gegen Frankfurt aufgeholt. Die Augsburger haben nach Penaltyschießen dann verloren, haben zumindest diesen einen Punkt geholt. Es ist weiterhin eng, aber ich muss sagen, Augsburg jetzt in den vergangenen Wochen sieht schon gut aus. Iserlohn gewinnt eben das direkte Duell gegen die DEG. Also die DEG, die ja zwischenzeitlich wieder mal so ein bisschen weg war, jetzt momentan macht sie den schlechtesten Eindruck der drei Mannschaften, oder?
Total, absolut. Und auch mental, ne? Also du siehst ja jetzt die anderen immer mal wieder was zu feiern haben, sei es im direkten Duell oder sei es, dass Augsburg davor Spiele gewinnt und in Düsseldorf. Also man muss sagen, gestern in Köln war ein Aufwärtstrend zu sehen, weil die Spiele, also, oder sagen wir so, das lag aber natürlich daran, dass die Spiele in Berlin und Iserlohn so katastrophal schlecht waren, dass auch schon ein kleiner Aufwärtstrend direkt wirkt wie ein Riesenschritt. Also ich muss trotzdem sagen, bei 5 gegen 5 war Düsseldorf auf gar keinen Fall die schlechtere Mannschaft. Allerdings war Köln auch nicht gut. Aber wenn du halt, wie gesagt, in Unterzahl so viele Tore kassierst, dann bringt dir das alles nichts. Und generell, ich habe es gestern in meinem Text geschrieben, das Wie ist ja jetzt nicht mehr entscheidend. Das Wie kannst du in der ersten Saisonhälfte sagen, so ja, wir haben gut gespielt, zwar verloren, aber egal, langfristig hilft uns so ein Spiel trotzdem weiter. Und wenn wir gute Spiele machen, dann werden wir auch wieder gewinnen. Aber jetzt, 8 Spieltage vor Schluss, geht es nicht mehr ums Wie, da geht es ums Was. Und das Was ist halt eine Katastrophe.
Schauen wir auf die Tops vielleicht aus der DEL. Man muss sagen, Kölner Haie, ja, zum dritten Mal erst in der DEL-Geschichte alle 4 Derbys gewonnen, 4 rheinischen Derbys, also der Sweep, der ihnen jetzt gelungen ist in dieser Saison. Und dann, weil ich schon angesprochen habe, eben wieder...
Ganz kurz, Entschuldigung, aber dazu ein Top an die Kölner Presseabteilung. Sekunden nachdem das Spiel vorbei war, erschien auf dem Videowürfel ein Kölner vor so einem 4-Gewinn-Spiel. Und da wurde auch 4 gewinnt von wie war das nochmal? War das Fanta 4?
Wer war das nochmal? Alter, was ist los? Wer war das nochmal? So ja, genau deine dann, Zeit auch, Fanta 4. Was hast du da gehört in der Zeit? Mitte der 90er.
Und Punk. Und dann wurde das, eingeblendet. Ne? Und das fand ich halt echt witzig. Also, dass man dem Gegner noch so schön eine mitgibt und dann 4 gewinnt, fand ich lustig in dem Moment.
Ja. Ist das von den Fantastischen 4? Was ist los? Gibt's
ja, ich weiß es nicht. Das ist so Studentenmusik.
Dida hast du aber, kennst du, oder? Dida?
Ja.
Ich habe gestern nicht nur die Augsburger Panther gesehen, sondern auch die Adler Mannheim. Natürlich auch ein super Lauf von denen. 5 Siege in Serie, 8 von 9 gewonnen, in allen 9 Spielen gepunktet. Gestern in Augsburg war das 5 gegen 5 gar nicht so überzeugend, würde ich sagen, oder überragend, sagen wir mal. Ich finde, da war Augsburg fast besser und hatte die besseren Chancen. Aber halt 3 von 4 in Überzahl, die Adler Mannheim. Und die ersten beiden Tore, das dritte Powerplay-Tor war unglücklich abgefälscht von Jason Best, aber die ersten beiden waren super herausgespielt. Vor allem das erste, Ortega auf Michaelis und dann Swartz, der nur noch den Schläger reinhalten muss. Das zweite, so ein Tipp im Slot. Und übrigens, Rotation bei den Adler Mannheim sieht folgendermaßen aus.
Das ist krass.
Plachter, Leubel und Gilmore nicht drin im Kader. Und da, wenn du das kommentierst, musst du natürlich, ja, was ist mit denen? Ja, ne, das ist eine normale Rotation, ja, aktuell nur Pilou. Und dann hast du halt die drei, also nur Pilou angeschlagen, dann hast du die drei und dann kommen aber noch vier, fünf Namen, die ja aktuell halt auch nicht, die überzählig sind. Also Plachter, Leubel, Gilmer wurden dann in dem Post von den Adler Mannheim gar nicht als überzählig bezeichnet, sondern die sind halt noch näher dran am Kader, aber die sind halt jetzt einfach mal rausrotiert. Und dafür kommen halt Bennett, Swartz und Leslie rein, also der Kader der Adler Mannheim. Mega tief, ähnlich übrigens wie München, die jetzt auch nochmal einen Torwart und Verteidiger geholt haben und ja auch jetzt 7 Siege in Serie eingefahren haben. Unter Don Jackson, Yasin Elitz ist jetzt Rekordtorschütze. Vor allem diese Reihe mit Elitz, mit Hirose und mit D'Souza natürlich überragend. 15 Tore in diesen 7 Spielen. D'Souza hat 13 Punkte in diesen 7 Spielen. Übrigens im gleichen Zeitraum, also seit Don Jackson übernommen hat, ist dann doch noch ein Spieler besser mit Punkten pro Spiel als Chris D'Souza. Der steht bei 1,86 D'Souza, aber Leo Pföderl in nur 6 Spielen eben mehr Punkte geholt. 14, ja. 2,33 in den vergangenen 6 Spielen, Leo Pföderl, um das da auch nochmal aufzugreifen.
Ja, noch kurz ein Satz zu Mannheim. Also es ist ja gar nicht so einfach, glaube ich, so ein Kader zu moderieren, wenn du ständig Leute drauslassen musst. Weil eigentlich hast du hier immer ein paar Verletzte, aber in Mannheim ist gerade sehr, sehr viel gesund. Und dann solche Leute draußen, ich weiß natürlich nicht, was da in der Kabine passiert, ob dann doch mal Leute auf den Tisch hauen und sagen, ey, ich bin hier der jahrelange Nationalspieler, einer der besten Spieler, ich muss spielen. Und wenn er dann draußen sitzt, ist man vielleicht beleidigt. Aber die Ergebnisse geben das Eckens ja absolut recht gerade, dass es auch so funktioniert. Aber zu München mal. Wir hatten ja letztens schon drüber gesprochen, dass seit Don Jackson wieder da ist, es da ganz anders läuft, gerade was auch die Gegentore angeht. Sie haben ja jetzt nicht immer jedes Spiel dominiert, das kann man ja so nicht sagen, aber sie haben halt kaum Gegentore kassiert. Und jetzt haben sie zwar am Wochenende mal etwas mehr kassiert, gegen Frankfurt waren es ja sogar 3, aber jetzt muss man auch sagen, die Defensive ist der Wahnsinn. Soll ich dir mal den Expected Goals Wert sagen, den Frankfurt gestern in München hatte?
Sag mal.
0,5. Also über ein komplettes Spiel nur 0,5 Expected Goals zuzulassen. Gut, es waren dann im Endeffekt 3 Tore, kann man jetzt vielleicht auch sagen. Entweder Frankfurt so gut gezielt oder die Torhüter in München waren jetzt nicht so überragend. Steht am anderen Blatt, aber grundsätzlich, was ist das denn bitte für eine Defensivleistung?
Ja, überragend, stark und natürlich neben Mannheim jetzt auch ein und sowieso Ingolstadt in Berlin noch ein weiterer ganz heißer Meisterkandidat, die Münchner, die jetzt eben mit Evan Fitzpatrick auch noch einen Torwart geholt haben, mit Will Riddell noch einen Verteidiger geholt haben. Ist auch Wahnsinn, dass du dir so lange die Kontingentstellen, die Importstellen einfach offen halten kannst. Und ich glaube, ich habe immer noch eine offen. Also wenn Trevor Parks jetzt zurückkommen sollte irgendwie zu den Playoffs, dann könnte der auch noch spielen. Das wäre dann die 11, der mich nicht alles täuscht.
Ja, was machen wir denn mit Schwenningen? Das ist eher ein Flop, ne? Also ich würde mal sagen, das sind jetzt 5 Niederlagen in Folge mit Gegentoren 4, 5, 5, 5, 2. Gut, gestern muss man sagen, war Hungerecker im Nürnberger Tor auch richtig, richtig stark. Aber das ist ein bisschen wenig, was Schwenningen gerade macht. Ich dachte ja eigentlich, die hätten die Kurve bekommen, gerade mit diesen ganzen Heimsiegen. Aber zuletzt läuft es echt nicht mehr so doll. Und ja, die sind zwar noch auf dem Playoff-Platz, aber auch punktgleich mit Frankfurt. Nicht, dass Schwenningen da rausrutscht, ne?
Ja, vor allem, also da ist es ja extrem eng. Nürnberg jetzt auf einmal auf 7. Ja? Also die waren gefühlt vor einer Woche noch auf dem 11. Platz, jetzt sind sie auf 7, weil halt einfach da, also genauso wie im Abstiegskampf, hast du halt einfach da viele Mannschaften ganz eng zusammen. Also zwischen dem 7. Nürnberg und dem 11. Frankfurt sind es halt 3 Punkte. Ne? Also insofern kann sich da in jedem Spiel wieder was ändern. Und Nürnberg, im Gegensatz zu Schwenningen, natürlich dann ein absolutes Top an dem Wochenende. 2 Siege, nur ein Gegentor kassiert und eben dieser Sprung auf den 7. Tabellenplatz. Aber du kannst dich da aktuell in dieser Gruppe, in dieser Fünfergruppe überhaupt nicht ausruhen, weil eine dieser Mannschaften dann zwar nicht mehr in Abstiegsgefahr gerät, aber einfach halt die erste Playoff-Runde verpasst. Also 4 aus 5 ist da. Gab es auch mal, glaube ich, so einen Rap-Song in den 90er Jahren. 4 aus 5.
Ja, ne, für fantastischen 6. Sowas gemacht. Also gucken wir mal in die DEL2. Da ist natürlich auch wieder am Wochenende einiges passiert. Jetzt muss man sagen, es war jetzt nicht so, dass, also fangen wir anders an. Freiburg hat mal wieder ein Spiel gewonnen. Ist das nicht sensationell? Also wir hatten ja schon wirklich gedacht, die Freiburger werden jetzt irgendwie in die Oberliga durchgereicht. Aber jetzt haben sie mal wieder gewonnen. Und das mit 5:4 gegen Regensburg. Nicht schlecht, aber Team der Stunde ist nach wie vor Ravensburg. Und gewinnen 2-mal in Selb und zu Hause gegen Landshut. Sind jetzt auf Platz 4, haben Rosenheim überholt. Landshut ja schon länger. Und ich glaube, es wird in Iserlohn, Augsburg und Düsseldorf sehr, sehr viele Ravensburg-Fans aktuell geben, weil eigentlich hatte man ja gedacht, ja gut, dieses Jahr, da gibt's keinen doppelten Boden. Wer letzter ist, steigt ab, die anderen Teams sind zu stark, aber wer weiß, was die Tower Stars da noch reißen. Also sind jetzt auch zum Beispiel nur noch ein Punkt hinter Krefeld, nur noch 3 Punkte hinter Kassel, und wenn die jetzt ihre Form gerade zu der Phase jetzt so schön durchziehen in den nächsten Wochen, wer weiß, ob Ravensburg nicht vielleicht wieder Meister wird.
Das wäre die Hoffnung der 3 Abstiegsbedrohten da von oben. Weiteres Top aus der DL2, ganz klar die Blue Devils Weiden. Die sind jetzt 7. Haben auch eine super Serie, haben jetzt zwar das letzte Spiel, na, wie viel haben sie? 5 in Folge haben sie jetzt gewonnen, die Blue Devils Weiden. Und eben den Klassenerhalt jetzt gesichert, auch rechnerisch. Also sie können nicht mehr rausrutschen aus den Top 10. Und nach all dem, was da passiert ist, ja. Geldgeber steigt aus, sportlich hat es auch nicht funktioniert. Jetzt da so eine Siegesserie hinzulegen und dann eben jetzt eher noch so in Richtung Platz 6 schießen zu können, ist schon richtig stark.
Absolut. Flop wiederum Dresden, klar, muss
sind
man
sogar,
sagen.
Sorry, sind sogar, sorry, ich muss mich korrigieren, 7 Siege sind es für die Blue Devils Weiden und da unter anderem in der Phase auch Dresden eben geschlagen. Ja. Auf die wolltest du jetzt zu sprechen kommen.
Genau, Dresden hat nämlich am Wochenende beides verloren, hat nur ein Tor geschossen, 0-1 gegen Nauheim verloren und am Freitag 1-2 in Main-Lausitzer Füchsen. Also klar, in Dresden läuft natürlich trotzdem grundsätzlich gut, Tabellenführer, schon qualifiziert für die Top 6 und alles. Alles wunderbar, aber ist natürlich jetzt so kurz vor Ende der Saison jetzt auch nicht so die beste Phase, wenn man da so eine kleine Krise hat. Also Krise ist vielleicht ein viel, viel zu großes Wort, aber ihr wisst, was ich meine.
Die selber Wölfe, die haben 5 Niederlagen in Serie, so rum war's.
Das ist eine Krise.
Genau, das ist auf jeden Fall eine Krise. Nie mehr als 2 eigene Tore in diesen 5 Spielen. Und die müssen jetzt aufpassen, dass sie als Tabellenletzter nicht diese 20-Punkte-Marke Rückstand knacken, weil ihr wisst ja, in den Playdowns, wenn du über 20 Punkte Rückstand hast auf den Gegner, dann liegst du 0-2 zurück, kannst eigentlich dann auch die Serie schon abschreiben. Und wenn du dann in der zweiten Playdown-Serie mehr als 10 Punkte Rückstand hast auf deinen Gegner, dann hast du wieder 0-1 Rückstand. Und das als die Mannschaft, die ja einfach auch mit der schlechtesten Form wohl reingeht in die Playdowns. Also Alarmglocken in Selb auf jeden Fall.
Dann gucken wir mal ins Ausland. Dort läuten die Alarmglocken nämlich auch, unter anderem für die Kollegen aus Feyenoord. 4 Niederlagen in Serie, 6 von 7 verloren. Und vielleicht habt ihr das nicht ganz auf dem Schirm, aber morgen ist ein Champions-League-Finale. Was natürlich auch jetzt bei vielen über die Champions-League aussagt, dass es irgendwie so gar keine Rolle spielt. Aber wenn du in Champions-League-Finale gehst und hast 6 aus 7 verloren, dann musst du noch in die Schweiz reisen, auswärts in Zürich spielen. Bin mir nicht ganz sicher, ob Feyenoord da mit der allergrößten Lust morgen in dieses Spiel geht. Andererseits ist es ein Spiel, du kannst es drehen und gewinnst das Ding, hast du vielleicht wieder den totalen Push für die nächsten Wochen auch in der Liga, ne?
Anderer Blick auf internationale Teams, also Sparta Prag in Tschechien, 7 Siege in Serie, 12 Punkte Vorsprung auf den 2. Pardubice. Natürlich auch da so ein bisschen die Hoffnung, dass es mal wieder einen anderen Meister gibt als Chinez, und da sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus. Also Prag spielt eine gute Saison. Mal schauen, was Pardubice dann in den Playoffs noch leistet. Und weil sie ja so geile Namen haben auch Finnland, Kuku und Kalpa in Finnland, jeweils 7 Siege in Serie, also sowohl für Prag als auch für Kuku und Kalpa. 7 Siege in Serie, das zum internationalen Eishockey, also international
europäisch. Ja, bleiben wir aber trotzdem nochmal international, zumindest gucken wir mal ganz kurz auf die 3 jungen Deutschen, die in der kanadischen Juniorenliga spielen, also David Lewandowski, 1 Tor, 3 Vorlagen in den letzten 3 Spielen, also der spielt ja in der Liga im Westen, in der WHL, ist natürlich ganz gut in Form, hat er längere Zeit kein Tor gemacht, hat er immer regelmäßig gepunktet, ist ja auch eher so der Spielmacher-Typ, aber jetzt hat er auch mal wieder ein Tor gemacht. Dann Julius Sumpf, 2 Tore, 2 Vorlagen in den 4 Spielen vergangene Woche. Also die spielt ja da im Osten, in der Quebec League. Und das tut ja auch Carlos Händel. Der hat am Wochenende auch in beiden Spielen gepunktet. Also läuft ganz gut für die 3 jungen Deutschen da in den kanadischen Juniorenligen.
Und dann zum Abschluss auch noch der Blick zu den Frauen, sowohl in die PWHL als auch in die DFEL. In der PWHL Laura Kluge mit ihrem Debüt für die Toronto Raptors. Ohne Punkt geblieben, auch nicht so viel gespielt, aber ja, die erste deutsche Feldspielerin in dieser Profiliga und ja, jetzt mit der Möglichkeit, sie vielleicht dann auch für einen Vertrag für die nächsten Jahre zu empfehlen, Laura Kluge.
Ja, und vor allen Dingen, du konntest ja eigentlich kein geileres Debüt haben, weil das Spiel fand ja in Edmonton statt, in der großen Halle der Oilers, war ja wieder diese Takeover-Tour. Ich habe es mir auch angeguckt gestern Abend und da waren einfach 17.000 Zuschauer. Und ich meine, überleg mal, du kommst aus der Bundesliga, okay, sie hatte natürlich bei der Olympia-Quali jetzt ein paar Leute in der Halle, aber dann fährst du oder fliegst rüber nach Nordamerika und dein erstes Spiel ist eine NHL-Halle vor mehr als 17.000 Leuten. Also das war schon geil. Sie hat allerdings am Ende dann nicht mehr gespielt, also die ganze 4. Reihe wurde nicht mehr eingesetzt, weil es ja sehr eng war, ging ja auch in die Verlängerung. Toronto hat dann gewonnen, aber sie hat irgendwie nur 3 Minuten 25 oder was hat war, an Eiszeit bekommen. Aber klar, man muss ja erstmal akklimatisieren. Allerdings, Nathalie Spoon hat wieder nicht gespielt. Das heißt wieder, der hat nicht gespielt, ne? Also vielleicht auch noch nicht so ganz so fit, aber mal sehen, ob Laura Kluge da noch ein paar Spiele bekommt die nächsten Wochen. Können wir es ihr nur wünschen. Sie hat in der vierten Reihe Center gespielt.
Und dann in der DFL stehen jetzt die Playoffs bzw. das Halbfinale. Die Hauptrunde ist vorbei. Top da Memmingen als Hauptrundenerster. Top auch natürlich wie Budapest da mitspielt über die komplette Saison und mit Madeline Late auch die Topscorerin hat. Flop auf jeden Fall Ingolstadt, die Playoffs verpasst haben und auch da wieder zu sehen, ist jetzt auch nicht so, dass Ingolstadt deswegen jetzt vor ein paar Jahren Meister war, weil da insgesamt so gute Arbeit geleistet wird und sowas aufgebaut wird, sondern sie hatten halt einfach da ein paar richtig gute Spielerinnen, unter anderem ja damals Delabre und die Eisenschmied-Schwestern. Delabre und Tanja Eisenschmied haben aufgehört. Eisenschmied heißt der Tatarschek und spielt für Memmingen. Also da ist halt einfach entscheidend, welche Fluktuation gibt's unter den Spielerinnen. Trotzdem sage ich, Ingolstadt ist halt einfach da immer noch so das Vorbild für das, was passieren muss, damit es eben diese Fluktuation nicht mehr gibt, dass du einfach bei einem DEL-Standort auch ein DFEL-Team hast, die in der zweiten Halle dann spielen können, wo du vielleicht einmal Synergien nutzen kannst an einem DEL-Spieltag. Insofern, ja, muss, denke ich, damit das deutsche Eishockey, ich habe es auch in den Best of Seven geschrieben, auch bei den Frauen dann vorankommt, da auch weiterhin bei den großen Clubs was passieren. Und Ingolstadt ist dann eine Mannschaft, wenn die in der DFEL starten, dann müssen die auf meiner Sicht auch in die Playoffs.
Hast du völlig recht. So, dann machen wir, glaube ich, zu für heute. Ich hisse jetzt hier die US-Fahne und singe die Hymne. Einfach nur so aus Solidarität.
Okay. Und ich muss jetzt mal schauen, wie ich ja in den nächsten 9 Sekunden hier 3 Schlägereien anzetteln kann, weil ich habe jetzt über Eishockey gesprochen und deswegen Testosteron.
Sehr schön. Ja, wir sehen uns ja Mittwoch. Da können wir uns ja erstmal zünftig begrüßen.
So ist es. Genau, dann hebe ich mir das auf. Dann hebe ich mir das auf für Mittwoch. Klar. Genau, das ist der weitere Fahrplan eben für alle, die jetzt nicht bei Steady mit dabei sind. Schon morgen wieder die 10 Minuten Eishockey. Dann natürlich unter anderem Vorschau aufs Champions Hockey League Finale. Diese Transfers, die noch gegeben hat, die werden wir auch ein bisschen genauer beleuchten. Am Mittwoch sehen wir uns dann. 10 Minuten Eishockey gibt es natürlich sowieso. Und wir schauen mal, ob wir auch einen längeren Podcast aufzeichnen können. Und dann, ja, jeden Wochentag für die, die nicht in der Bissl Hockey Fankurve sind, über Steady ab 3 Euro im Monat, jeden Wochentag die 10 Minuten Eishockey. Danke an Bernd Schmickerer.
Und großen Text, und den wir natürlich, den wir eben schon mehrfach erwähnt haben, ne, den gibt's natürlich auch immer freitags, ne, nicht nur hören, auch lesen.
Genau. Und ihr geht am besten jetzt heute auf steady.de, wenn ihr das jetzt irgendwie jetzt gerade gehört habt, dann geht auf steady.de. Dann, was wollen wir noch raushauen? World Cup oder IHF oder Four Nations? World Cup. Den World Cup-Ausschnitt aus dem Best of Seven. Den hauen wir nochmal raus, den könnt ihr lesen unter steady.de. Also heute, wenn ihr das jetzt gehört habt, dann geht auf steady.de. Da gibt es eben ganz oben dann als neuesten Artikel dann die Einschätzung von Bernd Schmickerer zum Thema World Cup ohne die IHF, also eine Parallel-Weltmeisterschaft sozusagen. Sehr interessant.
Genau. Und das ist ein Teil unseres längeren Textes, weil wir hauen ja einmal in der Woche so einen Text raus mit so 7, 8, 9, 10 Themen, was uns aufgefallen ist. Und das ist jetzt mal so ein kleiner Ausschnitt davon, dass die, die uns noch nicht abonniert haben, mal gucken können, wie diese Texte so aussehen.
Genau. Macht das. Und ansonsten alle, die schon dabei sind, die hören uns morgen wieder.
Viel Spaß dabei. Tschö.